Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Was wissen Sie über Slowenien? Ich weiß nicht viel. Liegt das an mir oder liegt das vielleicht auch an den Medien? Mal schauen. Mein Name ist Brigitte Beetz und ich arbeite in der Medienredaktion des Deutschlandfunks. Was ich weiß, unser Hörer ist uns von dort aus Slowenien nämlich zugeschaltet. Mögen Sie sich mal vorstellen und uns erzählen, warum Sie sich gerade in Slowenien aufhalten?
Ja, guten Tag. Ich bin Luis Kirchner und ich bin Freiwilliger in Slowenien. Ich wohne und arbeite in der Kleinstadt Ljutomer. Das ist im Nordosten des Landes und ich arbeite dort am dortigen Gymnasium als Aushilfslehrer, könnte man sagen, für den Deutschunterricht. Dorthin gekommen bin ich eigentlich mehr oder weniger durch Zufall. Ich habe mich bei einer Organisation beworben, Kulturweit heißt die. Und die hat mir genau ein Angebot gemacht, diese Stadt. Das war so, auf gut Glück bin ich dort mal hin und es war für mich zumindest ein großer Glücksgriff. Ich bin sehr glücklich hier momentan, es gefällt mir unglaublich gut.
Nun ist ja die Tatsache, dass Sie sich in Slowenien aufhalten, kein Medienthema. Aber warum meinen Sie dann doch, oder was ist der Bezug zu einem Medienthema, den Sie gewonnen haben, indem Sie sich eben in Slowenien aufhalten?
Ja, das ist mir eben aufgefallen in der letzten Zeit, dass ich eben erschreckend wenig über dieses Land weiß, obwohl ich nun hier lebe. Und dadurch habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, was weiß ich denn grundsätzlich über Länder, jetzt Länder, die in der EU liegen, die nicht im alltäglichen Fokus von uns allen liegen. Also zum Beispiel Slowenien oder gibt es ja auch ganz viele andere Länder. Und das erschreckt mich so ein bisschen, dass ich in deutschen Medien nie wirklich etwas über Slowenien oder nehmen Sie andere Länder, Estland zum Beispiel oder Malta, nie etwas wirklich mitbekomme. Und das finde ich dadurch, dass wir ja in einer EU-Gemeinschaft leben, wo wir alle auf einer Augenhöhe miteinander sein sollten, so finde ich zumindest, ziemlich erschreckend.
Herr Kirchner, das deckt sich ja durchaus auch mit meinen Erfahrungen. Also ich sage jetzt mal, wenn man über Osteuropa spricht, also mit Russland verbinden wir noch viel, mit Polen dann vielleicht auch noch, dann Ungarn, Tschechien und dann wird es dunkel. Ich mache diese Erfahrung dann auch, wenn ich zum Beispiel Freunden erzähle, ich fahre nach Bulgarien, dann sind die, auch wenn das Journalisten sind, vollkommen überrascht und wissen überhaupt nichts mit diesem Land zum Beispiel anzufangen. Und ich glaube, auch viele Nicht-Journalisten haben da sehr verschwommene Vorstellungen über Osteuropa. Wer da ein bisschen besser informiert ist, das ist Tamina Kutscher. Sie ist im Vorstand von N-Ost, dem Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung. Frau Kutscher, können Sie das bestätigen, was Luis Kirchner sagt? Haben Sie auch den Eindruck, dass man über Osteuropa, speziell auch sogar dann, wenn es sich um EU-Länder handelt, viel zu wenig erfährt in deutschen Medien?
Ja, also ich würde sagen, das ist ein Phänomen, das betrifft nicht unbedingt nur Osteuropa. Also ich stelle ein generell strukturelles Problem in der Auslandsberichterstattung fest. Das kann man vielleicht auf den einfachen Nenner runterbrechen. Sparzwang regiert auch die Auslandsberichterstattung. Also es sind viele Korrespondentenbüros abgebaut worden. Dann wird eben aus Wien über den ganzen Balkan berichtet oder der Korrespondent, wenn es noch einen gibt, in Moskau, berichtet über die gesamte ehemalige Sowjetunion. Aber gleichzeitig muss man ja sagen, was erfahren wir zum Beispiel auch noch über Nachbarländer wie Niederlande oder Belgien? Auch da erfährt man ja wenig in den Auslandsseiten einer Zeitung zum Beispiel. Das liegt eben auch daran, dass es immer weniger Korrespondenten gibt. Es liegt daran, dass es immer weniger Platz gibt für Auslandsberichterstattung von großen Reisebudgets, jetzt mal ganz zu schweigen. Also reportagige Themen, Kulturthemen oder sowas kommen meistens nicht vor. Was da noch Platz hat, sind eben Berichterstattungen über politische Krisen und so weiter. Und gleichzeitig muss man vielleicht schon auch über Spezifika reden, wenn es um Osteuropa geht. Da würde ich sagen, dass der eiserne Vorhang ja nach wie vor noch den Blick verstellt. Also wir haben auch 30 Jahre nach Zerfall der Sowjetunion und Ende des Kalten Krieges in der Mindmap scheint uns wahrscheinlich Paris sehr viel näher an Berlin als zum Beispiel Ljubljana, obwohl es gar nicht so ist. Und es gibt wenig Wissen, es gibt oft wenig Kompetenz auch in den Redaktionen. Und dann vielleicht als positiven Ausblick würde ich sagen, es gibt durchaus neue und innovative Medienprojekte, oft gemeinnützige Medienprojekte, die darauf reagieren. Also die versuchen, einen Unterschied zu machen, in der Auslandsberichterstattung. Das ist zum Beispiel der neue europäische Newsletter von N-Ost, wo Journalisten jeweils zusammen im Fünferteam aus unterschiedlichen EU-Ländern zusammenschreiben zu bestimmten Themen. Oder zum Beispiel Decoder, die Plattform zu Russland und Belarus, bei der ich als Chefredakteurin arbeite, die eben auch unabhängige russische und belarussische Medien ins Deutsche übersetzt und so weiter. Also da ist auch was am Entstehen.
Aber trotzdem, 30 Jahre ist ja eine lange Zeit. Da war Louis Kirchner noch gar nicht auf der Welt, unser Hörer. Wie kann sich das so lange halten? Sie haben ein bisschen erklärt, klar, da wird auch gerade viel abgebaut und Sie haben von Kompetenzen gesprochen, aber die Kompetenzen gibt es ja durchaus. Also wenn ich mir Sie angucke, wenn ich mir aber auch Cemal Pörtzgen, die jetzt auch bei uns zugeschaltet ist, angucke. Sie ist Journalistin, geboren in Moskau und Autorin mit den Themenschwerpunkten Osteuropa.
Aufgewachsen, nicht geboren.
Gut, also aufgewachsen, ja eigentlich noch besser, weil geboren heißt ja noch gar nichts. Aber du hast die Themenschwerpunkte Osteuropa und Medienpolitik. Das heißt, du hast beide so ein bisschen im Blick, diese Veränderungen, die es in der Medienbranche gibt, aber eben auch diese osteuropäische Szene. Was sagst du zu den Erfahrungen, die Louis Kirchner gemacht hat?
Ich bin normalerweise ja Taminas Ansicht, aber jetzt würde ich ein bisschen widersprechen wollen, weil über Slowenien habe ich, glaube ich, noch nie so viel gelesen wie seit 2020, weil es eben so ist, dass mit dem neuen Premier oder mit dem wiedergewählten Premier Janša ein ganz neuer Kurs in dem Land eingezogen ist. Im Moment ist Slowenien in der EU-Ratspräsidentschaft.
Von Portugal geht der Vorsitz weiter an Slowenien, was viele mit Unbehagen beobachten, denn der rechtspopulistische Ministerpräsident Janša ist einer der umstrittensten Politiker Europas.
Viele kennen es als Urlaubsziel. In letzter Zeit macht aber vor allem er hier von sich reden, Janis Janša, der slowenische Ministerpräsident, ein rechtskonservativer Politiker, der sehr gerne twittert.
Janša attackiert immer wieder Presse und Justiz, gratulierte Donald Trump zum vermeintlichen Wahlsieg. Durch die EU-Ratspräsidentschaft rückt Slowenien nun ins Zentrum der europäischen Öffentlichkeit.
Und schon dadurch ist ein ganz anderer Blick auf das Land und im Grunde muss man auch ein bisschen die Frage stellen, welche Medien konsumiert man? Also ich habe nochmal nachgeschaut, in der Süddeutschen gab es eine Reihe von Artikeln von Katrin Karlweit, die von Wien es auch nicht weit hat nach Ljubljana. Insofern weiß ich nicht, ob das Beispiel tatsächlich so gut gewählt ist, weil ich glaube, die Probleme sind einfach anders gelagert. Vor allem innerhalb der EU ist es sicherlich so, dass wir tendenziell zu wenig auf die Nachbarn schauen und einfach vor allem uns die Multiperspektivität fehlt. Das heißt, eigentlich würde zu einer Europäischen Union dazugehören, dass wir auch eine europäische Öffentlichkeit entwickeln, in der wir nicht immer nur nationalstaatlich berichten und immer sozusagen von Deutschland aus irgendwo hinschauen, sondern vielleicht viel mehr sozusagen in einem gemeinsamen Medium uns auch wiederfinden.
Aber ich glaube, es geht auch Louis Kirchner gar nicht so sehr darum, ob man dann erfährt, was ist gerade politisch in Slowenien los, oder Herr Kirchner?
Ja, es geht nicht nur um die Politik, da haben Sie recht. Es geht um das gesamte Bild, was man von diesem Land bekommt. Über Politik erfährt man sehr viel in deutschen Medien, gerade über Ungarn und Polen zum Beispiel, ist mein Eindruck. Das sind ja so ein bisschen, wenn man so böse sein will, die Problemländer, aus unserer Sicht so ein bisschen. Und wenn ich an diese Länder denke, dann sehe ich nur diese Probleme. Das war auf der anderen Seite sozusagen fast ein Vorteil, dass ich so wenig über Slowenien wusste, als ich hingekommen bin aus deutschen Medien, weil ich dann eben sehr unbefangen in dieses Land hineinkommen konnte und das Land ganz unbiased entdecken konnte. Und wenn ich jetzt nach Ungarn gehen würde oder nach Polen, dann würde ich wahrscheinlich nur die Probleme sehen. Aber natürlich kann es nicht die Lösung sein, dass wir überhaupt nicht über andere Länder berichten, damit man eben unbefangen in diese Länder gehen kann, sondern wir müssen berichten, selbstverständlich. Und deswegen ist es, glaube ich, eben ganz wichtig, dass man ein ganzes Bild von diesen Ländern zeigt. Und was ich vielleicht noch sagen wollte, natürlich gibt es in der Süddeutschen Artikel, habe ich auch noch ein paar gefunden jetzt, als ich nochmal nachgeguckt habe. Aber es geht ja auch ein bisschen darum, welche Medien nimmt man denn so wahr. Ich informiere mich viel über die Abendnachrichten, Tagesschau oder auch über Podcasts. Und da ist es mir bisher auf jeden Fall kaum untergekommen, solche Themen. Und es geht ja auch ein bisschen darum, dass man den Menschen, die Inhalte nahebringt, über Länder wie Slowenien oder jetzt andere Beispiele, die wir hatten, die nicht aktiv danach suchen, glaube ich. Also zum Beispiel Jugendliche in meinem Alter, die vielleicht ab und zu mal die Tagesschau gucken oder vielleicht der Tagesschau nur auf Instagram folgen oder so etwas, die suchen, glaube ich, jetzt nicht aktiv nach solchen Inhalten. Und ihnen, die ja die zukünftige Generation von Europa ist, das nahezubringen, das fände ich ungemein wichtig.
Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich eine Altersfrage ist. Ich habe ja eben auch skizziert, also wenn ich Menschen meines Alters fragen würde, was verbindest du mit Slowenien? Ich glaube, da würde denen wirklich sehr wenig einfallen.
Ja, aber wenn du in Bayern leben würdest, wäre es vielleicht schon besser, weil die Leute einfach näher dran sind. Also was natürlich stimmt, ist, dass diese ganze Region des Balkans sehr wenig Aufmerksamkeit findet, obwohl da wirklich auch Konflikte sind, über die man berichten müsste. Und ich war ja früher selber Korrespondentin auf dem Balkan und für diese Region Südosteuropa zuständig. Und da hat man natürlich schon gemerkt, schon damals, dass das Interesse auch in den Redaktionen an bestimmten Ländern sehr gering war. Also ich war ja zuständig, in Slowenien war ich, glaube ich, einmal in vielen Jahren und in Rumänien und Bulgarien, das war noch vor dem EU-Beitritt, als ich dort tätig war, da habe ich, glaube ich, mal einmal eine Geschichte gemacht über das Dracula-Schloss in Rumänien, sonst hat das die Redaktion einfach gar nicht interessiert.
Das heißt, das Problem sitzt in den Redaktionen selber und ist wahrscheinlich auch eher größer geworden?
Ich weiß nicht, ob Tamila darauf antworten will.
Ich weiß nicht, ob man das so pauschal, dass es jetzt immer in den Redaktionen sitzt. Aber es ist, also was ich vorhin sagte, ich glaube, wir müssen uns einfach alle fragen, und zwar Leser wie Verlage, Redaktionen, was ist es uns wert? Was ist uns eine gute, ausgewogene Auslandsberichterstattung wert? Und zwar eben auch abseits der Krisen oder rechtspopulistischen Politiker einzelner Länder. Also wenn wir mehr erfahren wollen, auch als Leser, dann müssen wir es vielleicht auch lauter einfordern oder müssen uns zum Beispiel auch klar machen, dass das alles auch kostet. Und dann muss ich vielleicht auch als Leser irgendwann die Bereitschaft mitbringen zu sagen, okay, so wie ich bereit bin, im Bio-Supermarkt für meine Gurke einen Euro mehr hinzulegen, für meine Bio-Gurke, so bin ich auch bereit für irgendein, also für qualitätvolle Auslandsberichterstattung auch mehr zu zahlen. Und gleichzeitig muss natürlich auch ein solches Angebot kommen von der Medienseite. Und das habe ich ja schon gesagt. Also ich sehe da eben durchaus einiges in Bewegung, nicht unbedingt jetzt in Verlagen, aber eben auch abseits der etablierter Medien eben Projekte, auch von gemeinnützigen Medienprojekte und so weiter, die versuchen da einen Unterschied zu machen. Und da kommt man natürlich wieder ans gleiche Problem, dass es einfach wenig Medienförderung gibt in Deutschland, also Stiftungen kaum Medienförderung an sich auf die Fahne geschrieben haben und dass man natürlich Leser braucht. Aber wir stellen ja auch fest, dass die Leser dann durchaus bereit sind zu zahlen. Also zum Beispiel die Coda hat einen Unterstützerclub oder es gibt ein anderes Beispiel, ein Kartenprojekt, Projekt Katapult aus Greifswald, die haben ganz klein angefangen und die Leser waren begeistert von der Art und Weise, wie da Informationen aufbereitet werden. Und das ist inzwischen ein richtig großes Projekt, die jetzt auch Lokalberichterstattung allerdings machen. Also ich glaube, man muss auch mutiger sein, auch als Medienschaffender, neue Dinge ausprobieren und ja, den Leser eben auch interessieren. Da würde ich schon auch mit Herrn Kirchner mitgehen, dass man vielleicht auch manchmal innovative Ansätze probieren muss oder was Neues probieren muss, um den Leser halt wieder zu interessieren.
Wo sehen Sie denn dann Ihr Netzwerk N-Ost, das Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung, verortet in diesem Zusammenhang?
Ja, also das ist im Moment so, dass N-Ost einen neuen Newsletter gestartet hat in einer Beta- und Testphase. Und da geht es eben genau um diese europäische Welt, in der wir leben. Eben ein Newsletter, der Europa-Themen beleuchtet, also zum Beispiel Corona oder eben Pressefreiheit und immer aus der Perspektive von 5 unterschiedlichen Journalisten aus 5 unterschiedlichen europäischen Ländern geschrieben wird. Das rotiert auch bei jeder Ausgabe. Es sind immer andere Journalisten und andere Länder beteiligt. Und die Idee ist eben, so Gemeinsamkeiten, Unterschiede, aber auch Zusammenhänge aufzuzeigen damit. Und ja, also auch Journalisten untereinander besser zu vernetzen natürlich.
Herr Kirchner, werden Sie denn von einem Newsletter erreicht? Wäre das für Sie überhaupt ein Medium?
Also bisher habe ich noch nicht viel Newsletter abonniert, was jetzt Zeitungen oder so etwas angeht. Ich könnte mir zumindest vorstellen, wenn die Angebote zumindest ja gut beworben werden, sage ich mal, dass ich dann auch mich dafür interessieren würde. Es ist einfach schwierig, das alles in den Alltag auch unterzubringen. Und gerade, das merke ich leider an mir selbst, Medien, die man lesen muss, sind oft einfach ein bisschen schwieriger für mich zu konsumieren oder zeitintensiver für mich zumindest. Und es geht für mich einfacher, mich eben über Fernsehen oder wie gesagt über Podcasts, weil man die eben so schön nebenbei laufen lassen kann, mich zu informieren.
Das heißt, wenn man einen Menschen ihres Alters in den 20ern oder vielleicht wenig drunter oder wenig drüber erreichen möchte, müsste man als herkömmliches Medienhaus was tun?
Ich denke, die sozialen Medien sind ein Schlüssel dafür, dass man über die sozialen Medien, aber auch, zum Beispiel auch so Sachen wie Newsletter bewirbt. Das ist, glaube ich, ein Schlüssel, um auch unsere Generation ein bisschen besser zu erreichen. Ich würde vielleicht gerne noch einen anderen Aspekt ansprechen. Was ich in Slowenien jetzt bisher schon festgestellt habe, ist, dass dieses Land unglaublich viel Interesse an dem aktuellen Geschehen in Deutschland zeigt. Obwohl ich kein Slowenisch verstehe, habe ich schon verstanden, auf slowenischen Zeitungen hier ist Angela Merkel regelmäßig abgebildet. Sie war ja jetzt auch vor kurzem erst in diesem Land zum Staatsbesuch und das habe ich nur von Menschen, die ich hier kenne, erfahren. Nicht durch deutsche Medien.
Das ist ja sowieso alles seltsam. Die Zeiten werden eigentlich internationaler. Wir wachsen immer mehr zusammen. Also man merkt immer stärker, wie wir voneinander abhängig sind. Aber die Berichterstattung wird eher provinzieller. Da waren wir am Anfang ja auch schon drauf gekommen. Und vor kurzer Zeit ist ja Gerd Ruge gestorben. Der wird Ihnen, Herr Kirchner, gar nicht mehr so viel sagen.
Hier spricht Gerd Ruge vom Flughafen Vnukovo. Soeben rollt die große Super Constellation der deutschen Lufthansa vor. Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer ist zu seinem Besuch in der Sowjetunion angekommen.
Hallo Gerd Ruge, können Sie uns hören?
Ja, hier bin ich.
Aus Wilna, Gerd Ruge.
Und damit zurück nach Köln.
Der hat ja lange Zeit den deutschen Zuschauern zum Beispiel Russland sehr nahe gebracht. Und ich habe immer den Eindruck, das waren so Zeiten, da war man auch sowohl als Journalist, aber auch als Zuschauer oder Zuschauerin sehr neugierig auf das, was in der Welt passiert ist. Und irgendwann war das vorbei. Hat jemand von Ihnen, also Cemal Pörtzgen oder Tamina Kutscher, eine Ahnung, an was das liegt?
Die Menschen sind genauso neugierig geblieben. Aber Gerd Ruge ist ja ein gutes Beispiel. Der hat ja den Weltspiegel begründet.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zur ersten Sendung des Weltspiegel. An dieser Stelle werden in Zukunft regelmäßig unsere Auslandskorrespondenten in aller Welt berichten über wichtige politische Ereignisse und Entwicklungen.
Wir hatten ja eine ernsthafte Diskussion, ob man diese Auslandsberichterstattung, die da ja komprimiert in einer eigentlich sehr schönen Sendung ist in der ARD, nicht einfach irgendwie verlegen sollte auf einen unattraktiveren Sendeplatz. Und es ist, glaube ich, nur dem Protest vieler Auslandskorrespondenten und auch Zuschauer zu verdanken, dass das jetzt nicht gelungen ist, sondern dass wirklich da geblieben ist, wo es sonst auch gesendet wird und sogar erweitert wird. Und ich fürchte eben schon, dass gerade in den Redaktionen und in den Medienhäusern diese Provinzialisierung viel stärker fortgeschritten ist als in der Bevölkerung.
Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir, also dass die Leser, und das sprach ja Herr Kirchner auch an, auch einer unglaublichen Infoflut ausgesetzt sind. Also ich weiß auch nicht, Herr Kirchner, wie groß war Ihr Interesse überhaupt an Slowenien, bevor Sie selber dorthin kamen? Und haben Sie gezielt gesucht nach Informationen über Slowenien vorab und diese nicht gefunden? Oder haben Sie ja beschrieben, Sie haben dann nochmal geguckt, was gibt es überhaupt über Slowenien und festgestellt, es gab doch einiges. Ich sehe auch, dass die goldenen Zeiten Zeiten der Auslandsberichterstattung vorbei sind. Ich sehe, es gibt kein Geld. Ich finde auch, wir müssen das einfordern, und zwar Journalisten genauso wie auch Leserinnen und Leser. Und gleichzeitig würde ich eben so neue Formate, neue Projekte nicht einfach nur als Nischenprodukte abtun, sondern eben auch als eine neue, wichtige Entwicklung, die man ja auch deuten kann als ein Zeichen dafür, dass es eben den Bedarf nach dieser Information durchaus gibt. Und dass es natürlich schön wäre, wenn die Leser sie nicht extra in irgendwelchen Nischen suchen müssen, sondern ja, wenn sie vielleicht auch etablierte Medien irgendwie beeinflussen können. Und es gibt ja da durchaus auch Zusammenarbeit und Kooperation.
Ja, da würde ich Ihnen vollkommen zustimmen. Ich glaube, dass diese Nischenprodukte, jetzt in Anführungszeichen, auf jeden Fall eine großartige Idee sind, um eben ja einfach einen frischen Wind in die Auslandsberichterstattung zu bringen. Und Sie haben recht, vorher, bevor ich nach Slowenien gekommen bin, wusste ich eigentlich überhaupt nichts über dieses Land. Ich war schon immer relativ Geografie interessiert, deswegen wusste ich, okay, die Hauptstadt ist Ljubljana. Auf Deutsch heißt sie Laibach. Ich habe einen Reiseführer geschenkt bekommen, bevor ich hierher bin, und halt so ein paar Sachen gelesen. Aber zum Beispiel so Sachen, dass die Slowenen oder einige Slowenen sich überhaupt nicht als Osteuropäer sehen und wir sie immer in diese Ecke stecken, so, das habe ich auch erst jetzt so richtig, ja, ist mir erst so richtig aufgefallen. Oder auch, dass ich zum Beispiel noch westlicher, geografisch gesehen, als Wien bin, obwohl ich im Osten Sloweniens bin. Also das sind so kleine Dinge. Slowenien hat zum Beispiel in der Sprache Millionen von Dialekten, die so unterschiedlich sind, dass die Menschen sich gegenseitig nicht verstehen. Und das ist schon, und das hat einfach eine sehr bewegte Geschichte. Ich meine, natürlich ist es schon so, dass man nicht über jedes Land immer die ganze Zeit so intensiv berichten kann, um ein ganzes Bild den LeserInnen oder HörerInnen und so weiter zu vermitteln. Aber ich glaube, EU-Länder müssen eine höhere Priorität in der Auslandsberichterstattung haben, weil wir, wie gesagt, eben in dieser EU-Gemeinschaft leben. Und wenn wir stärker zusammenwachsen wollen als Europa, müssen wir übereinander Bescheid wissen. Das ist meine Überzeugung.
Und da wäre ja jetzt auch die Frage, die ich mir gerade durch den Kopf gehen lasse, wie könnte man das tun? Also bräuchten wir nicht vielleicht auch neue Formate? Also der Weltspiegel wurde ja schon angesprochen, da gibt es dann auch noch das Auslandsjournal oder es gibt im Deutschlandfunk Europa heute. Aber jenseits dieser speziellen Formate, die natürlich dann auch ein spezielles Publikum ansprechen, die sich sowieso per se schon interessieren, müsste man dann nicht noch was anderes machen?
Na, ich sprach das ja vorhin schon an, dass natürlich so eine europäische Öffentlichkeit, dazu würde ja auch gehören, dass man gemeinsame europäische Medien hat, nicht? Und da gibt es ja durchaus Versuche irgendwie, aber auch das sind eher, würde ich sagen, Nischenprodukte. Insofern steht das wahrscheinlich noch aus, nicht? Dass man einfach, ich glaube, ein großes Hindernis ist bisher die Sprache. Also wir sprechen einfach in Europa sehr unterschiedliche Sprachen. Insofern ist es viel schwieriger, eine gemeinsame publizistische Plattform zu finden, die in die Breite wirkt. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer leichter geworden, Übersetzungen schnell herzustellen. Und vielleicht ist mit Hilfe von künstlicher Intelligenz das in Zukunft leichter möglich.
Beim Stichwort Übersetzung komme ich auf Tamina Kutscher, die ja auch Sie sind ja auch Chefredakteurin von Decoder.org. Vielleicht könnten Sie mal erklären, was Sie da machen. Das wissen wahrscheinlich die wenigsten.
Genau, also wie ich vorhin schon sagte, wir übersetzen aus unabhängigen russischen und belarussischen Medien ins Deutsche. Und wir arbeiten aber auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen, die in populärwissenschaftlichen Texten bestimmte Phänomene erklären oder bestimmte Personen vorstellen, die hier halt wenig bekannt sind. Also das heißt, wir übersetzen in einem sehr umfassenden Sinne, als wir auch viel Wissen und Kontext mitliefern, den ein deutscher Leser so wahrscheinlich nicht hat. Deswegen, wenn ich so höre, künstliche Intelligenz übersetzen, es ist eben halt nicht so einfach immer damit getan, also grundsätzliche Idee finde ich natürlich gut, aber es ist nicht so einfach damit getan, irgendeinen Text von einer Sprache in die andere zu bringen, weil er meistens für eine Leserschaft geschrieben ist, die ein ganz anderes Wissen hat, ganz andere Vorkenntnisse, die irgendwelche Anspielungen versteht, die der deutsche Leser zum Beispiel nicht versteht. Also dieses Übersetzen muss man, glaube ich, schon ein bisschen umfassender machen, und dazu brauchen wir eben die Kompetenz wieder. Also Leute, Grenzgänger, Leute, die beide Gesellschaften gut kennen, die beide Sprachen, aber auch Kulturen gut kennen. Und also eben das, was der klassische Auslandskorrespondent idealerweise eben auch mitbringt. Ja, und wenn Sie über neue Formate sprechen, genau das ist ja, was wir bei Decoder probieren oder eben auch in Ost jetzt nochmal mit diesem europäischen Newsletter, weil das muss man auch nochmal vielleicht dazu sagen an dieser Stelle. Wir beschweren uns und wir beschweren uns sicher zu Recht darüber, dass es zu wenig Geld und Platz und so weiter gibt für Auslandsberichterstattung in Deutschland, aber wenn man zum Beispiel nach Polen schaut, die Gazeta Wyborcza, die hat überhaupt keinen Auslandskorrespondent, keinen festen. Oder wenn ich jetzt nach Russland gucke, also unsere, die Medien, die unabhängigen Medien, aus denen wir übersetzen, die können sich das gar nicht leisten. Und insofern glaube ich auch nochmal, ist es, wenn wir über Europa sprechen und eine europäische Öffentlichkeit, unglaublich wichtig, dass wir uns da neue Formate überlegen. Und ja, da bietet sich natürlich Englisch als Lingua Franca an, aber es ist jetzt auch nicht die letzte Lösung vielleicht, aber auf jeden Fall denke ich auch, dass auch das Übersetzen und die Sprachenfrage immer wichtiger werden wird in der Auslandsberichterstattung und eben auch die Multiperspektive, also die unterschiedlichen Blicke auf ein Thema.
Haben Sie denn den Eindruck, seitdem Sie mit Decoder quasi die Originalstimmen ins Deutsche übersetzen, dass Sie zumindest bei den sogenannten Multiplikatoren da mehr Verständnis für viele Vorgänge in Russland gefunden haben?
Was wir an Leserfeedback bekommen, also wie gesagt, es ist nicht nur das Übersetzen, es ist auch die Kontextualisierung, auch die Einordnung durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das nutzen übrigens auch sehr viele Auslandskorrespondenten gerne. Wir kriegen sehr positives Feedback und wir richten uns ja auch an alle. Wir richten uns an diejenigen, die sich sowieso mit Russland beschäftigen und auch die, die sich, oder Belarus oder auch die, die kaum was darüber wissen. Und von allen bekommen wir sehr gutes Feedback, insofern als dass Zusammenhänge nochmal klarer werden oder eben bestimmte Aspekte aufgezeigt werden, die so gar nicht so klar waren und so weiter. Und ich denke, das ist wirklich wichtig. Also eben die Kontextualisierung, das Übersetzen im besten Sinne des Wortes.
Also gerade in Ost, wenn ich das auch noch mal sagen darf, hat ja ein Angebot, das von der Bundeszentrale für politische Bildung finanziert wird seit vielen Jahren. Das heißt Eurotopics. Das ist ja auch der Versuch, durch Übersetzungen aus Zeitungen der verschiedenen EU-Staaten sozusagen diese Perspektive der anderen Länder in die eine deutsche Übersetzung anzubieten. Es gibt Café Babel, das ist auch so ein Projekt. Eurozine, das ist mehr intellektuell vielleicht geprägt. Europa ist ja eigentlich größer, da gehören ja noch viele andere Länder mit dazu, die wir so klassischerweise oft dann eben noch so unter Ostblock abbuchen, obwohl das ja lange schon vorbei ist. Und gerade Decoder macht eine sehr wichtige Arbeit, glaube ich, indem es eben ein Land wie Russland auf eine sehr gute Art erklärt, aber inzwischen auch Belarus, und man wünschte dem Projekt, dass es das einfach noch auf viele andere Länder ausweiten könnte.
Diese europäischen Medien, die du angesprochen hast, Gemma, die werden ja schon seit, ja, ich glaube, seit Jahrzehnten immer wieder mal versucht. Es gab mal The European, eine englischsprachige Zeitung, die das versucht hat. Aber so richtig sexy war das alles bislang gar nicht. Also auch, was es dann so an Formaten im Fernsehen gab. Herr Kirchner, wie wäre denn so ein Format, was Sie sich wünschen würden, so als Nachwuchs-User, also noch als relativ junger Mensch?
Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und auch über diese Sache mit der slowenischen EU-Ratspräsidentschaft jetzt. Ich war sehr begeistert von der Idee der ARD, die das mal ein paar Mal gemacht hat, solche Themenwochen, wo über alle möglichen Themen halt einfach sehr intensiv eine Woche lang berichtet wurde mit Dokumentationen, mit Talkshow-Runden etc. Und ich hatte mir so gedacht, wieso könnte man nicht so im Fernsehen zum Beispiel so eine Themenwoche immer dann zu einem EU-Land machen, wenn es die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, um einfach dieses ganze Bild, von dem ich jetzt immer schon die ganze Zeit gesprochen habe, einfach ein bisschen näher zu bringen und so eben die EU den deutschen ZuschauerInnen, LeserInnen, HörerInnen, das können ja natürlich auch andere Medien machen, näher zu bringen. Und dadurch, dass das ja sehr viele, Gott sei Dank, wir sehr viele EU-Mitgliedstaaten haben, wird das, glaube ich, auch nie langweilig oder wiederholend, weil es dauert ja ein paar Jahre, bis dann ein Land wieder dran ist.
Ich habe noch eine letzte Anregung vielleicht, die auch dieses Problem, dass wir vielleicht zu wenig über den sogenannten Ostblock, über osteuropäische EU-Staaten erfahren, dass das Interesse in den Redaktionen ja sehr stark westlich geprägt ist. Also wenn man sich anschaut, wer so in den Redaktionen auch sitzt, in den großen Außenpolitik-Redaktionen, das sind meistens Menschen, die eher Kontakte nach Washington, in die USA zum Beispiel haben. Ist das auch ein Grund dafür, dass vielleicht Osteuropa ab und an, wenn es jetzt nicht gerade was Schlimmes passiert, also wenn wir nicht gerade eine Krise haben, wenn wir nicht gerade Streit EU mit Polen und mit Ungarn haben, da nicht so gerne hingucken?
Nein, ich denke auch, also was ich vorhin auch sagte, ich glaube wirklich, dass der eiserne Vorhang nach wie vor auf den Blick verstellt, obwohl er schon so lange nicht mehr da ist, dass es wirklich so eine Westorientierung nach wie vor gibt. Und das ist aber eben ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und nicht nur ein Problem der Medien und den Redaktionen, wo es auf jeden Fall auch ein Problem ist. Also wie Gemma richtig sagt, dass auch Politiker kennen da manche Unterschiede nicht. Und ich glaube, ja, dazu müssen sich auch die Erfahrungswelten halt noch mehr ändern. Also wie bei Herr Kirchner, der jetzt nach der Schule zufällig eben nach Slowenien gekommen ist, nach Ljutomer. Also wenn es mehr solcher Projekte, mehr solcher Austausche gibt in alle möglichen Länder hin, wächst natürlich auch in der gesamten Gesellschaft das Interesse dafür und auch der Blick weitet sich. Und da würde ich auch sagen, das können Medien allein überhaupt nicht ändern, sondern es muss wirklich eine gesamte Bewegung mehr Richtung Osten auch geben.
Wir machen immer so eine kleine Schlussrunde. Herr Kirchner, vielleicht mögen Sie anfangen. Haben Sie was gelernt? Haben Sie was mitgenommen aus unserem Gespräch?
Unglaublich viel auf jeden Fall. Also zum ersten Mal bin ich dankbar, dass meine Wahrnehmung auch von Ihnen hier geteilt wird. Und ich habe jetzt sehr viele neue Medienprojekte kennengelernt in dieser Runde, die ich mir auf jeden Fall mal anschauen werde und gucken, ob mir das taugt. Und ja, ich hoffe einfach, dass das, wie Sie gesagt haben, also dass das natürlich auf jeden Fall eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und nicht nur die Medien da allein was rücken können. Aber ich denke, was ich jetzt so mir gedacht habe jetzt am Schluss, dass vielleicht die Medien einfach gerade jungen Leuten wie mir Lust auf Osteuropa in Anführungsstrichen machen könnten und dass einfach die Medien mit der Gesellschaft da zusammenspielen sozusagen.
Mhm. Vielleicht ist auch ganz wichtig nochmal zu wissen, dass es ja sehr wohl zum Beispiel Auslandsstipendien für Schüler viel leichter gibt. Da wird immer sehr viel nachgefragt, Kanada und USA. Aber interessanterweise, es ist eben, wenn man nach Ungarn, nach Bulgarien oder nach Rumänien geht und dort ja sogar eine neue Sprache lernt, weil die meisten können ja schon Englisch aus der Schule, hat man da ganz andere Möglichkeit, zum Beispiel auch an Stipendien zu kommen. Und ich glaube, dass das gerade für junge Leute eine sehr wichtige Möglichkeit wäre, diese Länder kennenzulernen.
Frau Kutscher, Sie als Medienmogulin mit Richtung in Osteuropa?
Wie gesagt, also ich glaube, wir müssen uns alle fragen, Verlage, Medienmacher, wie Leser, was ist es uns wert? Und ich denke, es sollte uns auf jeden Fall was wert sein. Und es macht Spaß und es ist auch sehr wertvoll, auch neue Wege zu gehen.
Und das war nach Redaktionsschluss heute mit unserem Hörer Luis Kirchner, mit Tamina Kutscher, Vorstand von N-Ost, und der Journalistin Gemma Pörzgen. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch einmal hier dabei sein wollen, dann schreiben Sie uns doch an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Bis zum nächsten Mal, sagt Brigitte Beetz.